Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es war erstaunlich, wie schnell China reagiert hat, als die Vereinigten Staaten ankündigten, die Olympischen Winterspiele in Peking diplomatisch zu boykottieren. Also nur die Athletinnen und Athleten hinzuschicken und ansonsten keine offiziellen Vertreter. Fast gleichzeitig reagierte man in Peking darauf und sagte, das sei eine Verhöhnung des olympischen Geistes, eine politische Provokation und ein Angriff auf 1,4 Milliarden Chinesen. Dieser Angriff kommt inzwischen auch noch von einer anderen Seite, denn vor wenigen Stunden hat sich Australien entschlossen, sich diesem Boykott anzuschließen. Und auch da gab es fast zeitgleich Proteste aus China. Deshalb wollen wir jetzt mal sehen, wie ernst das Ganze wirklich ist. Etwas gelassener als diese Worte aus China wollen wir jetzt mit Silvia Schenk sprechen. Sie ist Sport- und Menschenrechtsexpertin und saß viele Jahre lang im Vorstand von Transparency International Deutschland. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe jetzt doch vor allen Dingen wegen der Reaktionen den Eindruck, den ich ja ganz am Anfang nicht hatte, ich habe schon gesagt, diesen Eindruck, dass ein solcher diplomatischer Boykott alles andere ist als ein stumpfes Schwert. Also kann man damit wirklich was erreichen?
Also die Frage ist ja, was man erreichen will. Wir sehen im Moment, so wie ich das als normale, aber sehr interessierte Zeitungsleserin beobachte, dass es ein Hin und Her zwischen China und den USA gibt. Nach Trump hat sich das ja etwas anders jetzt dargestellt. Trump ging da ja noch mit Handelsboykott und anderen Sachen sehr viel stärker vor. Biden versucht das einerseits aufzulösen, habe ich den Eindruck, andererseits klare Kante zu zeigen, also so eine Balance herzustellen. Und in dem Zusammenhang findet das jetzt auf der offenen Bühne statt und es ist ein Schlagabtausch. Ob es was bewirkt im Sinne von, es hilft den Uiguren oder es setzt die Tennisspielerin Peng Shuai frei, das wissen wir nicht und da bin ich auch im Moment erstmal skeptisch. Also wenn es etwas bewirkt, dann in dem ganzen Hin und Her und der teilweise sehr aggressiven verbalen Auseinandersetzung zwischen den USA und einigen anderen Ländern, die sich da jetzt offensichtlich anschließen, und China.
Ich stelle mich mal ganz naiv, gerade bei den Olympischen Spielen, vielleicht noch viel stärker als bei anderen großen Sportveranstaltungen, geht es doch tatsächlich um den Sport und es geht um die Athletinnen und Athleten und wer da welche Leistung erbringt. Warum ist es eigentlich so schlimm für China ja offenbar tatsächlich, wenn dann da keine ausländischen Politiker mit im Stadion sitzen?
Also wenn da keiner sitzt, glaube ich nicht, dass das wen in China überhaupt interessiert. Wenn das allerdings öffentlich propagiert wird, wir kommen nicht, weil, dann hat das halt einen völlig anderen Charakter. Also wenn die das jetzt propagieren und nachher schleicht sich einer heimlich trotzdem rein, ja, das ist nicht das Thema, sondern es geht wirklich um die öffentliche Auseinandersetzung, was übrigens zeigt, wie wirkmächtig die Olympischen Spiele sein können. Von der Geschichte her waren allerdings die Olympischen Spiele, die Pierre de Coubertin ja vor weit über 125 Jahren gerade gegründet hat, waren ja auch gedacht immer, dass es einerseits um den Wettkampf geht, aber der friedliche Wettstreit zwischen den Athletinnen und Athleten aus vielen Ländern als Symbol für Völkerverständigung, für das friedliche Miteinander der Länder. Und die Frage ist eben, und das ist die Frage, die sich an das IOC richtet und die dringend mal diskutiert und geklärt werden muss, wie kann das IOC diese ursprüngliche Rolle in der heutigen Zeit, in der heutigen geopolitischen Auseinandersetzung spielen? Sicher nicht, indem sie sich nicht um Menschenrechte kümmern und nicht aktiv auch dazu Stellung beziehen, aber das müsste man einfach mal definieren und wieder hinbekommen.
Aber was würde das bedeuten? Sollte dann zum Beispiel das IOC Olympische Spiele an Länder wie China gar nicht vergeben oder sollte es solche Vergaben mit konkreteren Bedingungen verbinden?
Es müsste von vornherein klar sein, schon in den Bewerbungsunterlagen, dass die Menschenrechtssituation eine entscheidende Rolle spielt, dass es vor allen Dingen eine entscheidende Rolle spielt, dass die Spiele selber nicht zu Menschenrechtsverletzungen führen und in keinem Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen stehen. Das sind die Forderungen, die die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte stellen an Wirtschaftsunternehmen. Und da Olympische Spiele ein wirtschaftliches Produkt sind, damit auch an das IOC und an die Olympische Bewegung. Und das bedeutet, dass man natürlich auch in Länder mit Menschenrechtsverletzungen gehen kann. Es gibt im Grunde kein Land ohne Menschenrechtsverletzungen, müssen wir auch mal deutlich sagen. Die einen haben mehr und sehr viel gravierendere, aber es gibt überall was. Wir haben erheblichen Rassismus zum Beispiel in den USA und viele andere Dinge auch dort. Todesstrafe gibt es, stehen wir ja auch dem etwas kritisch gegenüber, würde ich mal sagen, in Deutschland und Europa. Also das heißt, da gibt es erhebliche Unterschiede in den einzelnen Ländern, aber durchaus überall Menschenrechtsverletzungen. Aber man muss dann eben dafür sorgen, dass die nicht mit den Spielen in Zusammenhang hängen oder mit irgendeiner anderen Großsportveranstaltung. Und dafür gibt es inzwischen Maßnahmen und Instrumente, die von Anfang an bei der Vorbereitung und dann bei der Durchführung der Spiele gewährleistet sein müssen.
Da denke ich jetzt natürlich sofort gar nicht mehr an die Olympischen Spiele, sondern an die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Winter in Katar. Hat das da geklappt, was Sie gerade beschrieben haben?
Also das ist die Frage, was Sie klappen nennen. Wenn es hat insofern funktioniert, als nachdem die FIFA endlich dem Druck, der ja ganz massiv war, nach der Vergabe 2010 nachgegeben hat und gesagt hat, wir müssen da mit einem menschenrechtlichen Konzept rangehen. Das fing dann ab 2016 an, dass es seitdem einiges an Veränderungen gegeben hat. Das ist aber noch bei Weitem nicht so, dass wir sagen, da ist alles wunderbar in Katar. Das sicher nicht, aber es hat sich was in Verbindung gesetzt. Das war natürlich einfacher, als es in China je gewesen wäre, weil Katar hatte schon am Anfang dieses Jahrtausends angefangen, mit einem Strategiepapier, das 2008 veröffentlicht wurde, zu sagen, wir müssen uns öffnen, wir müssen in der Moderne sozusagen ankommen. Da waren die Themen Frauen und das Thema Migrantenarbeiter schon erwähnt, dass sich dort etwas ändern müsse. Das heißt, Katar hatte sich schon selbst ein Stück weit auf den Weg gemacht und hatte auch von Anfang an gesagt, die Weltmeisterschaft kann das weiter voranbringen. Bei China erleben wir seit der Vergabe 2015 und eigentlich seit dem Machtantritt von Xi, das war glaube ich 2012, dass die Repression zugenommen hat. Und bei Katar ist es, und das bestreitet niemand, auf jeden Fall weniger geworden, aber auf keinen Fall schon so, dass wir sagen können, alles bestens in Katar. Nur, da konnte was bewegt werden und ich hoffe, dass auch noch weiter was bewegt wird bis zur Weltmeisterschaft nächstes Jahr und darüber hinaus. Das ist ja das Entscheidende.
Nun ist aber ja, um auf China und die Olympischen Spiele zurückzukommen, die Frage dann nach dem, was Sie alles gesagt haben, man kann ja sowohl als IOC in die Bedingungsunterlagen als auch auf der anderen Seite in die Bewerbungsunterlagen alles Mögliche reinschreiben. Und nachdem dann ein Zuschlag kommt, dann dauert es ja Jahre, bis die Spiele tatsächlich stattfinden. Das muss ja auch so sein, hat ja einen Vorlauf. Was ist denn, wenn all diese Bedingungen dann aber nicht erfüllt werden? Würden Sie sagen, dann muss das IOC sagen, dann sagen wir die Olympischen Spiele ab?
Also einfach Bedingungen reinschreiben, das geht ja dann auch um den Ausrichtervertrag. Also ich bin Juristin, man kann natürlich viel in einen Vertrag reinschreiben und sich dann nicht kümmern, was der Vertragspartner daraus macht. Dann darf man sich nicht wundern, wenn was ganz anderes bei rauskommt, als man gedacht hat. Nein, es muss natürlich dann in dem Vertrag auch entsprechende Mechanismen sichergestellt sein. Was passiert, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, vor allen Dingen aber, welche Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Das ist inzwischen also die Ausschreibung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und das, was dann nachher im Ausrichtervertrag drin steht von der FIFA, sind zig Seiten inzwischen. Da kommt ein ganzer Mechanismus, wie auf bestimmte Situationen reagiert wird, was präventiv gemacht werden muss. Das wird im Detail dann zwischen der FIFA und den Ausrichterländern ausgehandelt. Da werden immer auch Nichtregierungsorganisationen einbezogen, also die sogenannten Stakeholder, sowohl aus dem jeweiligen Land, für 2026 sind das die USA, Mexiko und Kanada, als auch international. Das heißt, man muss da ein wirklich richtig was aufsetzen, damit das dann auch verwirklicht wird. Und das ist in einem kleineren Land wie Katar natürlich sehr viel einfacher als in einem großen Land wie China, vor allen Dingen mit einer völlig anderen Kultur und Herangehensweise. Aber da lässt sich eine Menge machen. So arbeiten ja auch deutsche Unternehmen inzwischen, die Menschenrechtskonzepte haben und die das in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und durch das Lieferkettengesetz werden jetzt auch noch sehr viel mehr Unternehmen in Deutschland dazu gebracht, sich zum Beispiel um ihre Lieferketten zu kümmern. Und die Mechanismen, die in diesem Gesetz drin sind, würden dann auch für Sportveranstaltungen entsprechend gelten.
Die Menschenrechts- und Sportrechtsexpertin Silvia Schenk im Deutschlandfunk Kultur. Frau Schenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.